Wir kommen jetzt zu unserem ersten Vortrag, und zwar hält den Herrn Professor Dr. Herrmann in Form einer grundlegenden Einführung in die Pankreastumoren. Das heißt, wie definiert sich ein Tumor, wie teilt man die Tumoren ein und wie entstehen sie? Ich darf Herrn Professor Dr. Herrmann zum Vortrag bitten. Nach dem Vortrag besteht Gelegenheit zu fragen. Bitte benutzen Sie dabei, soweit möglich, die Mikrofone.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung nach Ludwigsburg. Der Pathologe am frühen Morgen, das mag vielleicht etwas merkwürdig erscheinen, aber Sie wissen zweifellos aus Ihrer eigenen Erfahrung, dass der Pathologe doch einen gewissen Anteil hat an vor allem der Diagnostik, die Ihren Weg sicherlich immer mal wieder begleitet. Ich möchte zwei verschiedene Tumorlokalisationen besprechen. Einigermaßen kurz und auch mit einigen Bildern. Sie wissen, der Pathologe lebt von bunten Bildern. Und zwar zum einen Lokalisation Ampulle, das heißt also der Ausführungsgang letztlich von Gallenwegen und Pankreaswegen in den Zwölffingerdarm. Das ist eine eigene Region. Und die Region Pankreas getrennt, zuerst die Ampulle. Bevor wir aber mit den Lokalisationen beginnen, grundlegende Definitionen. Die Neoplasie ist Ihnen wahrscheinlich allen schon begegnet. Bei der Neoplasie handelt es sich um Gewebsveränderungen, die nicht reversibel sind, nach Wegfall der Ursache bestehen bleiben und letztlich einem genomischen Schaden, also einem Schaden am Erbgut entsprechen. Die müssen nicht unbedingt im Mikroskop erkennbar sein. Wenn sie im Mikroskop erkennbar werden, bezeichnet man sie als Dysplasie, beispielsweise Epitheldysplasie. Was gibt es an Vorläufern? Viele Tumoren haben Vorläufer, das heißt, bis wirklich ein definitiv maligner Tumor entsteht, braucht es mehrere verschiedene voneinander unabhängige oder auch abhängige Ereignisse. Und auf diesem Weg gibt es dann natürlich erstmal Vorstufen, die sich dann weiterentwickeln können zum wirklich invasiven Tumor. An der Ampulle wären das vor allem die Adenome vom intestinalen Typ oben aufgeführt. Adenome sind Polypen mit eindeutig feststellbaren genetischen Veränderungen. Die gibt es vom intestinalen Typ, das heißt, sie sehen aus wie von der Darmschleimhaut ausgehend oder sie sehen aus wie von den Gallen- und Pankreaswegen ausgehend und dann heißen sie pankreatobiliäre papilläre Neoplasie. Es gibt sie auch als flache Veränderung im Schleimhautniveau. Wie sieht so etwas im Bild aus? Ich habe bereits erwähnt, Pathologen leben von Bildern. Sie sehen hier, hier einen Polypen, der teilweise hier in diesen Bereichen noch an Darmschleimhaut erinnert oder in diesen Bereichen, aber hier in diesen Bereichen schon deutlich blau wird. Und diese Blaufärbung und diese Aufhebung der Architektur bedeutet, dass die Zellen einen erhöhten DNA-Gehalt aufweisen und damit sicherlich massiv geschädigt sind. Dieses wäre jetzt noch kein invasiver Tumor, sondern noch ein tubulovilöses Adenom, allerdings mit bereits fortgeschrittener intraepithelialer Neoplasie. Der pankreatobiliäre Typ sieht auch morphologisch etwas anders aus. Sie sehen hier diese stark verzweigten Formationen von diesen Epithelien, die vier vielleicht leicht vergrößerte Zellkerne aufweisen. Die Zellkerne sind etwas unregelmäßig angeordnet. In diesem Bild sieht man das vielleicht hier unten an der Ecke am besten. Also dieses wäre dann eine pankreatobiliäre papilläre Neoplasie, also ein nicht invasiver, schon eigentlich Tumor, aber eben nicht invasiv. Also kein Karzinom damit. Wie sieht eine fortgeschrittene intraepitheliale Neoplasie aus? Das ist in diesem Bild dargestellt. Das sind Biopsate, die aus dem Pankreasgang stammen, aus einem papillären Tumor. Sie sehen hier das Bindegewebe, auf dem diese atypischen Zellen aufsitzen. In stärkerer Vergrößerung, sie sollten eigentlich einfach nur eine flache Lage bilden und nicht papillär aufgefaltet sein. Sie sehen, das ist komplett irregulär in der Architektur, alles sehr blau, sehr hoher DNA-Gehalt, damit eine hochgradige Atypie, aber eben zumindest da noch kein invasiver und definitiv maligner Tumor. Wie heißen nun die malignen Tumoren, die von diesem Epithel ausgehen, von Drüsen bildenden Zellen letztlich? Das wären die Adenokarzinome. Die wichtigen beiden sind die intestinalen und die pankreatobiliären. Es gibt dann noch welche mit einer plattenepithelialen Differenzierung, klarzellige oder hepatoide Adenokarzinome Und auch hier diese ganzen Besonderheiten, die Adenokarzinome ziehen sich letztlich bis zum Siegelringzellkarzinom. Muzinöses Adenokarzinom mit viel Schleimbildung. Beim Siegelringzellkarzinom wäre der Schleim in den einzelnen Tumorzellen gefangen. Deshalb sehen sie aus wie Siegelringzellen, bis hin zu ganz undifferenzierten Karzinomen. In Fortführung letztlich des tubulovillösen Adenoms, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, hier der dazu passende invasive Tumor. Sie sehen hier eine ganz irreguläre verschmolzene Architektur und hier an der Basis auch die Invasion, aber letztlich ist die Invasion, also das infiltrierende Wachstum, auch hier bereits zu sehen, da die komplette Struktur aufgehoben erscheint. Der pankreatobiliäre Typ hat jetzt wieder dieses Erscheinungsbild, was wir primär schon gesehen hatten, an dieser Neoplasie an der papillären, bis hier dahin, dass man auch die Invasion sieht, also das Einwachsen der atypischen Zellformationen ins Bindegewebe. Und damit eben das Karzinom hier in niedriger Vergrößerung, ein solcher Fall. Da sieht man die Ampulle, hier ist die Zwölffingerdarmschleimhaut, hier geht es dann runter in die Ampulle und in diesem Übergangsbereich finden sich dann diese atypischen Drüsenformationen, die hier in die Wand hineinwachsen. Und bei stärkerer Vergrößerung sieht man dann auch mal hier Reste des originären, also ursprünglichen Gewebes mit seiner relativen Ordnung. Hier wäre das Oberflächenepithel, dieses wäre eine Drüse und hier dann der invasive Tumor. Solche Tumoren können, müssen aber nicht einfach an der Oberfläche nur wachsen. Manche von diesen Tumoren wachsen aber auch. Hier ist die Schleimhaut unter der intakten Schleimhaut und sind natürlich dann auch nur schwer erkennbar in ihrer wirklichen Ausdehnung. Leider sind solche Tumoren häufig zum Zeitpunkt der Diagnosestellung sehr fortgeschritten. Und hier noch ein Bild eines Tumors, auch pankreatobiliäres Adenokarzinom, gering differenziert, also geringe Ausreifung und damit wahrscheinlich sehr schnell wachsend. Sie sehen nur noch ganz vereinzelt diese rundlichen, drüsenähnlichen Formationen, aber im Prinzip ist das schon ein hochmaligner Tumor. Dieses hier wäre eine Variante, nämlich das klarzellige Karzinom mit diesen ganz stark aufgehellten Zellen, ist relativ selten. Die wichtige Rolle spielen, wie gesagt, die intestinalen und pankreatobiliären Adenokarzinome. Was gibt es außer den drüsenbildenden Tumoren? Außer den drüsenbildenden gibt es die neuroendokrinen Tumoren. Die werden in drei Grade eingeteilt. Der neuroendokrinen Tumor Grad 1 und Grad 2. Der kann funktionslos sein oder Hormone produzieren. Neuroendokrin heißt, es sind Zellen, die Hormone prinzipiell produzieren können bzw. sich von solchen Zellen ableiten. Diese Fähigkeit können sie im Laufe des Tumorwachstums verlieren oder auch teilweise verlieren. Das wären also hier die neuroendokrinen Tumoren und neuroendokrines Karzinom wäre dann sozusagen der neuroendokrine Tumor Grad 3, sehr schnell wachsende Tumoren, die es als großzellige und als kleinzellige Variante gibt. Wie sieht so etwas im Mikroskop für den Pathologen aus? Sie sehen hier ein kleinzelliges neuroendokrines Karzinom, kleinzellig deshalb, nicht weil die Zellen klein sind, sondern weil der Zellkern dominiert und man das Zytoplasma praktisch nicht abgrenzen kann. Der Zellleib ist extrem schmal. Das sind Tumoren, die sehr undifferenziert sind, entsprechend schnell wachsen. Der Pathologe kann dieses auch nachweisen, indem er hier dieses proliferationsassoziierte Antigen nachweist, das Ki67-Antigen. Das heißt, je mehr von diesen Zellen hier rot oder rötlich gefärbt sind, desto schneller wird der Tumor wachsen und diese sind so in der groben Schätzung vielleicht 40-50%. Die Grenze für den G3 gering differenzierten neuroendokrinen Tumor liegt bei 20%. Häufig werden aber 80-90% erreicht. Und damit hat man natürlich ganz hochmaligne und sehr schnell wachsende Tumoren vor sich. Das wären die Raritäten, gemischtes adenoneuroendokrines Karzinom, also gemischte Tumoren mit drüsigem und neuroendokrinem Anteil. Die Raritäten können wir, glaube ich, weglassen. So, kommen wir zum Pankreas, zur Bauchspeicheldrüse, gutartige Tumoren. Gutartige Tumoren im Pankreas sind nicht so extrem häufig. Unter den gutartigen das Zystadenom, häufig muzinös, das seröse Zystadenom und das Adenozellzystadenom, also alles letztlich Tumoren, die zystisch wachsen, Hohlräume bilden und dadurch auch als Raumforderung imponieren. Ein Beispiel wäre dieses hier. Sie sehen hier unten normales, übrig gebliebenes Pankreasgewebe und hier oben diesen zystischen Tumor, ein seröses Zystadenom, ausgekleidet hier von diesen ganz unauffälligen, flachen Zellen. Das wäre also ein seröses Zystadenom, also ein Tumor, der keinen Schleim produziert, sondern einfach nur irgendeine Flüssigkeit, sodass dann flüssigkeitsgefüllte, kommunizierende Hohlräume entstehen. Ein gutartiger Tumor, aber relativ selten. Die bösartigen Tumoren des Pankreas, hier dominieren auf jeden Fall die Tumoren, die vom Gangepithel ausgehen. Und dieses Gangepithel wäre dann duktal, sprich das duktale Adenokarzinom, vom Gangepithel ausgehende Karzinome sind am häufigsten. Als Varianten wären da das adenosquamöse Karzinom zu erwähnen, das eine plattenepitheliale Ausreifung teilweise hat, muzinös, hepatoid und so weiter, bis hin zum undifferenzierten Karzinom mit osteoklastenartigen Riesenzellen. Wir müssen das jetzt nicht in aller Intensität besprechen, aber vielleicht kurz nur mal Beispiele, wie so etwas aussieht. Letztlich unterscheidet sich dieses hier auch nicht groß von dem Karzinom, was ich Ihnen in der Ampulle gezeigt habe. Vom Gangepithel des Pankreas ausgehend, damit letztlich auch irgendeine Art von pankreatobiliärer Typ, weil die Zellen eben die gleiche Herkunft haben, deshalb auch die gleiche Wachstumsform in Form von diesen Drüsen, die man hier sieht, mit ganz komplexer Architektur. Und hier sieht man schon glatte Muskulatur, das heißt, dieses da wäre eine Tumorinfiltration in der Wand des Zwölffingerdarms. Pankreaskarzinom, ich habe Ihnen jetzt mal ein relativ einfaches und harmloses Beispiel mitgebracht, haben aber die Neigung nicht zu wachsen wie ein ganz normales Karzinom. Ganz normale Karzinome, wie beispielsweise vom intestinalen Typ, wachsen als isolierter, lokalisierter, abgrenzbarer Tumor. Die duktalen Adenokarzinome des Pankreas haben häufig die unangenehme Eigenheit, die Sie hier sehen. Sie sehen hier einen Rest Pankreasgewebe, dazwischen vernarbte Areale und mitten in diese vernarbten Areale eingestreut hier diese kleinen Drüsenkomplexe, die auch hier in der Darmwand liegen, bei stärkerer Vergrößerung zu sehen. Dieses ist ein duktales Adenokarzinom des Pankreas mit ganz diffus infiltrierendem Wachstum, wie das häufig der Fall ist, sodass man auch diese Tumoren zum Teil klinisch und auch intraoperativ nur sehr schwer abgrenzen kann. Dieses ist jetzt noch eine relativ einfache Situation. Häufig wird die Situation dadurch erschwert, dass solche Fälle massiv entzündlich überlagert erscheinen. Und in der entzündlichen Überlagerung sitzt dann der Pathologe wirklich zum Teil an seinem Mikroskop und meditiert, welche Drüse jetzt zum Tumor gehört, ob überhaupt ein Tumor drin ist, ob das Ganze nur chronische Entzündung ist mit reaktiven Veränderungen oder doch eben das sichere Karzinom. Das heißt also, die Diagnostik von Pankreastumoren ist nicht unbedingt so ganz einfach. Dieses wäre dann ein ganz undifferenzierter Typ, praktisch überhaupt gar keine Ausreifung. Sie sehen hier einige Riesenzellen, aber dazwischen diese wild aussehenden Tumorzellen mit diesen kleinen roten Sprenkeln, das sind die Einblutungen. Undifferenziertes Karzinom mit osteoklastenartigen Riesenzellen, relativ seltene Variante, aber eben besonders schnelles Wachstum. Wie bekommt man das? Wie sind die Risikofaktoren? Alter der Patienten 60 bis 80 Jahre, teilweise auch jünger. Wir hatten das schon gehört, also die Tendenz geht ins Absteigende, letztlich so, dass die 50er Jahre inzwischen auch als Patienten häufig schon da sind. Einer der Hauptrisikofaktoren soll das Tabakrauchen sein, mit 2- bis 3-fach erhöhtem Risiko, wobei der Anteil der durch das Rauchen verursachten Tumoren wohl bei 20 bis 30% bei Männern und 10% bei Frauen liegen soll, sagt man. Weitere Faktoren wären die Ernährung, Übergewicht, geringe körperliche Aktivität, hohe Fettzufuhr, geringe Zufuhr von Gemüse und Obst. Bei dem Kaffeekonsum gibt es große Streitereien noch, ob der vielleicht sogar eine protektive Wirkung hat, also eher günstig. Und eine Risikoerhöhung gibt es durch schweres Trinken, aber das ist eine leichte Risikoerhöhung. Also es ist durchaus so, dass das Zigarettenrauchen sozusagen die erste Geige spielt. Die chronische Pankreatitis, die chronische Entzündung des Pankreas, beinhaltet ein 10-fach erhöhtes Risiko hinsichtlich der Entwicklung eines duktalen Adenokarzinoms. Besonders hoch wird das Risiko bei den Patienten mit einer erblichen Pankreatitis, die es auch gibt. Diabetes mellitus hat ein erhöhtes Risiko und auch die Patienten, die sich eine Magenoperation, Teilentfernung oder Komplettentfernung unterzogen haben, haben ein 3- bis 5-faches Risiko zur Entwicklung eines Pankreaskarzinoms duktaler Typ. Die genetischen Faktoren sollen bei ungefähr 10% der Fälle eine wesentliche Rolle spielen. Wenn man einen Verwandten ersten Grades hat, 2,3, 2 Verwandte, 6-faches Risiko, und bei 3 Verwandten ist das Risiko 32-fach erhöht, also damit schon sehr beträchtlich. Es gibt zusätzlich erbliche Syndrome, die mit einem erhöhten Risiko für Pankreaskarzinome verbunden sind. Das ist allen voran oben angeführt, das HNPCC oder auch Lynch-Syndrom, also das Kolonkarzinom, das nicht auf der Basis eines Polypen entsteht, erblich ist, gehäuft auch entstehen bei diesen Patienten Tumoren, die vom Endometrium ausgehen, natürlich bei den Damen, oder vom Ureter. Magenkarzinome kommen da gehäuft vor, Wahrscheinlichkeit bis zu 4%, erbliches Mammakarzinom, Brustkrebs bis zu 10%. Das familiäre Pankreaskarzinom mit mindestens 3 Fällen, dann darf man das so nennen, hat bis zu 38% Risiko. Bestimmte Hauttumoren können damit vergesellschaftet sein, 17%, erbliche Pankreatitis-Risiko bis 40% und Peutz-Jeghers-Syndrom, das häufig mit der Entstehung von Tumoren im Magen-Darm-Trakt einhergeht oder sich dadurch auszeichnet, hat ein Risiko von 30-60%. Wo sind die Tumoren lokalisiert? Sehr häufig im Pankreaskopf, danach kommen Pankreaskörper und Pankreasschwanz. Es sind häufig einzelne Tumoren, also nicht mehrere gleichzeitig, sondern einzelne, wobei die nicht unbedingt im Pankreas selbst entstehen müssen, sondern auch aus versprengtem Pankreasgewebe sich entwickeln können, beispielsweise in der Wand des Zwölffingerdarms. Wie bereits erwähnt, zum Zeitpunkt der Diagnose ist das Problem häufig der fortgeschrittene Tumor. Wie stellt man jetzt überhaupt die Diagnose? Da nur ein Beispiel. Das ist ein solcher Schlanzzylinder, der uns erreicht hat, hier eine chronische Entzündung mit diesen vielen kleinen blauen Entzündungszellen, Vernarbungsreaktion mit diesem mehr rosafarbenen Areal hier, übrig gebliebene Gangstrukturen, die noch normal aussehen, aber da wird es schon weniger normal. In der stärkeren Vergrößerung sieht man, dieses hier sind verschmelzende Drüsen mit atypischen Zellen und damit ist dieses ein duktales Adenokarzinom des Pankreas in einem solchen Schlanzzylinder, die uns häufig mal erreichen. Manchmal kriegen wir auch kleinere Pröbchen, aber nur mal so wegen der allgemeinen Übersicht. Welche Vorstufen gibt es nun am Pankreas? Am Pankreas gibt es zum einen eine Metaplasie, das heißt, das normale Drüsenepithel im Gang wandelt sich um zu einem Plattenepithel, das man beispielsweise im Ösophagus, also in der Speiseröhre, vorfindet oder auch an der Haut. Übergangsepithelmetaplasie, da würde sich das Epithel umwandeln in Richtung Übergangsepithel, wie es die Harnwege, Harnblase beispielsweise, ausgleitet. Und allen voran dann die pankreatische intraepitheliale Neoplasie, letztlich also Veränderungen des Gangepithels, erkennbar daran, dass die Zellen unregelmäßige Kerne entwickeln, die Kernform variiert, der Kernchromatingehalt, sprich DNA-Gehalt, variiert und damit hat man da eben entsprechende Vorstufen, die man fassen kann. Wie sieht das halbwegs normale Epithel aus? Dieses wäre ein normales Gangepithel, regelrechte Drüsenepithelien, die den Gang ausgleiten. Hier in der Nachbarschaft ist kein normales Pankreasgewebe, sondern Pankreasgewebe mit einer chronischen Entzündung. Hier neuroendokrine Anteile, also die sogenannten Pankreasinseln. Hier exokrine Anteile, die also die Verdauungsenzyme produzieren würden. Wie sieht nun die intraepitheliale Neoplasie am Pankreas aus? Das Epithel wird breiter, die Kerne werden größer und so etwas unregelmäßig. Das wäre der Grad 1. Der Grad 2 zeichnet sich dadurch aus, dann, dass hier eine Sekundärarchitektur, papillär meistens noch, dazukommt und die Kerngrößenvarianz und auch dieses verstärkte Blau, also der verstärkte Chromatingehalt und DNA-Gehalt zunimmt, bis hin hier zum Grad 3. Hier wäre noch residuelles, normales Gangepithel und hier mit dieser Sekundärarchitektur mehr so papillär bis fast netzartig, siebartig und damit wäre das ein Grad 3. Es gibt weitere Vorläuferläsionen, nämlich die intraduktale papillär-muzinöse Neoplasie, das ist ein großer Wortbrecher, also letztlich schleimbildende Zellen, die intra in den, Gang, in den Pankreasgängen wachsen, mit so papillären Auswüchsen. Die gibt es dann mit verschiedenen Graden von Epitheldysplasie, also dieses Grad 1, 2, 3, was wir eben gesehen hatten, vergesellschaftet, bei der mucinozystischen Neoplasie in gleicher Weise. Beispiel, wie sieht das aus? Ein Gang ausgekleidet hier von diesen papillären Strukturen, Zellen mit einem sehr breiten, schleimgefüllten Zytoplasma, also eine intraduktale papilläre, das wäre diese Wachstumsform, mucinöse, also schleimbildende Neoplasie, Neubildung also letztlich. Ein mucinöses Zystadenom, gutartiger Tumor, hätte eine solche Auskleidung, regelmäßiges Epithel, gutartiger Tumor, dieses faserreiche Bindegewebe und hier am Rande reguläres Pankreasgewebe, das also wäre unverdächtig. Oh, das hat er jetzt gefressen, das ist auch sehr interessant. Also dieses da wäre jetzt das Gleiche, nämlich von mucinösen Zellen ausgehend, aber mit hochgradiger intraepithelialer Neoplasie, mit ausgeprägten Kern- und Zellveränderungen und eine Sekundärarchitektur, die dann teils siebartig und teils papillär wirkt. Und dann kommen wir zum invasiven, jetzt nicht normalen duktalen Adenokarzinom, sondern zum Beispiel der weiteren Tumoren, Zystadenokarzinome serös, sind extrem selten, Pankreatoblastome auch. Das wäre die mucinös-zystische Neoplasie mit zusätzlichem Karzinom. Das hatten wir eben schon gesehen. Hier wäre die mucinöse Neoplasie mit schweren Veränderungen und hier oben bereits die Infiltration in Form eben eines solchen Karzinoms. Die selteneren Formen können wir dann weitgehend beiseite lassen, nur dass man es halt mal gesehen hat, was es alles gibt. Ein Beispiel, Pankreasgewebe normal, hier exokriner Anteil, der die Verdauungsenzyme produziert, hier der endokrine Anteil, beispielsweise Produktion von Insulin und Glucagon. Davon ausgehend wären die neuroendokrinen Tumoren, die anfangen beim neuroendokrinen Mikroadenom, also bei kleinsten Veränderungen, die man eigentlich bildgebend überhaupt nicht fassen kann, die höchstens mal Zufallsbefunde an Operationspräparaten darstellen. Auch da ist es wieder wie vorhin auch funktionslos G1 oder G2 oder G1 und G2 mit Funktion oder das neuroendokrine Karzinom groß- oder kleinzellig. Da wir das neuroendokrine Karzinom schon hatten, kommen wir dann zu Beispielen. Also zum einen hier, was an Hormonen produziert werden kann, soll uns aber nicht so sehr interessieren. Wann gibt es neuroendokrine Tumoren im Pankreas? Sie sind selten. Einzelne Prozent aller Pankreastumoren überhaupt nur. Zum Beispiel bei der multiplen endokrinen Neoplasie Typ 1, die autosomal dominant vererbt wird, gibt es zum einen Epithelkörperchen, Tumoren, die Parathormon produzieren, Hypophysentumoren und im Pankreas Inselzelltumoren und auch neuroendokrine Tumoren in Darm, Lunge und Thymus, relativ selten. Ein Beispiel eines solchen Tumors, der jetzt wesentlich weniger wild aussieht als das Karzinom vorhin. Sie sehen die Zellen relativ ebenmäßig mit einem breiten, so etwas rosafarbenen Zellleib. Die Zellen produzieren zum guten Teil zumindest Chromogranin A. Das sind Substanzen letztlich, die gebraucht werden, also ein Antigen, das gebraucht wird, für die Ausschleusung der Hormone, die in den Zellen produziert werden. Und Sie sehen, dass nicht mehr alle Zellen dieses produzieren können. Das wäre also charakteristisch für einen neuroendokrinen Tumor. Hier jetzt die Wachstumsrate im Gegensatz zu vorhin, wo wir etwa 40-50% hatten, liegen wir hier vielleicht bei 1-2%. Damit wäre dieses ein hochdifferenzierter neuroendokriner Tumor. Zuletzt jetzt nach der Diagnostik so kurz, was müssen Sie vom Pathologen erwarten oder was könnte Sie vielleicht noch interessieren? Natürlich gehört zu unserem Metier auch die Stadieneinteilung. Tumorausdehnung nach Größe und Infiltration von bestimmten Strukturen, Lymphknotenbefall, Lymphgefäße und so weiter. Kurze Beispielbilder. Hier ein Tumorzellkomplex in einem Lymphgefäß, also Lymphgefäßeinbruch, der als L1 bezeichnet wird. Hier ein Lymphknoten, der diese Drüsenformationen enthält, die da einfach nicht hingehören, in stärkerer Vergrößerung besser zu sehen. Das wäre die Lymphknotenmetastase. Die werden von uns gesucht weiterhin hier eine Arterie, da eine Vene, hier der Tumor. Der Tumor wächst in eine Vene ein, in stärkerer Vergrößerung. etwas besser zu erkennen. Hier ist die Venenwand, hier sind diese atypischen, schwer zu erkennenden Tumorzellformationen als Veneneinbruch. Der Veneneinbruch kann auch größere Ausmaße annehmen, also hier eine größere Vene, in die richtig gehend so ein Tumorzapfen hineinhängt. Zu guter Letzt, was gelegentlich nur vorkommt und beim Pankreas nicht so sehr selten und auch zu Schmerzen führt, wäre eine Tumorinfiltration um die Nerven herum. Hier, diese sind kleine Nervenäste. Und wenn der Tumor dann in den Nervenästen perineural wächst, macht es eben vermehrt Schmerzen. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ansichten des Pathologen in Kürze.
Vielen Dank, Herr Professor Herrmann. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen, die jederzeit beantwortet werden. Also Katharina.
Herr Professor Herrmann, hat sich denn jetzt was geändert in den neuen S3-Leitlinien? Ist ja jetzt die Abgrenzung zwischen R1 und R0-Resektionen besser gekennzeichnet? Nach Ihrer Aussicht, haben wir da Vorteile oder Nachteile davon?
Also in der S3-Leitlinie hat sich hinsichtlich R0 und R1 überhaupt nichts geändert. Also das ist letztlich eine Frage, wie man mit seinem Operateur zurechtkommt. Also wie man die Operationspräparate geliefert bekommt und wie sie in der Pathologie aufgearbeitet werden. Also bei uns ist es typischerweise so, die relevanten Resektionsränder werden mit Farben bestrichen. Und zwar mit Farben, die auch die Gewebseinbettung überleben, sodass wir dann im Mikroskop sogar messen können, in Millimetern, wie weit der Tumor vom Rand weg ist. Also das ist mit den Leitlinien, hat das eher weniger zu tun, glaube ich.
Ja, ich war dabei, deshalb hat es mich jetzt interessiert.
Ja, das Problem besteht tatsächlich darin, wie viel, sagen wir, Herzblut Sie investieren, um eine optimale makroskopische Präparation der Gewebe zu erreichen in der Pathologie und auch wie viel Herzblut der Chirurg investiert und in welchem Zustand das Resektat zum Pathologen kommt. Und ich muss sagen, da sind wir also sehr, sehr bevorzugt.
Dann hätte ich vielleicht noch eine Frage, und zwar, wir haben selten einen Pathologe da. Es ist doch so, dass Sie meistens Gewebe bekommen von operierten Menschen. Ist doch richtig.
Nicht unbedingt, ne.
Nicht unbedingt.
Also wir kriegen eigentlich alles, was irgendwo entfernt wird. Das heißt, Sie gehen beispielsweise zu einer Magenspiegelung, Darmspiegelung, das erreicht uns. Oder aber Sie lassen sich irgendeinen Fleck an der Haut wegschneiden oder was auch immer. Oder irgendeine Flüssigkeit, Schilddrüsenzyste oder was wird punktiert. Auch das landet bei uns. Also letztlich soll alles, was vom Patienten irgendwie entfernt wird, vom Pathologen untersucht werden.
Das war meine Frage. Ist es, wenn man zum Beispiel die Chemotherapien aussucht, ob es da wichtig ist, dass man da Tumorgewebe hat oder ob man das übers Blut macht? Das war eigentlich die Frage, wo ich daran knüpfen wollte.
Ja, die Frage mit der Chemotherapie ist ein Problem für den Pathologen. Also da kann ich Ihnen auch nicht so arg viel zu beitragen. Ich kann nur eines sagen, Trends, die sich teilweise abzeichnen, sind so, dass man gelegentlich vor einer Tumoroperation eine Chemotherapie ausprobiert, um zu sehen, ob der Tumor darauf reagiert, dann den Tumor operiert und dann mit der Chemotherapie weiter voranschreitet, weil man ja dann weiß, der Tumor reagiert drauf. Das Problem ist natürlich, wenn der Tumor zuerst rausoperiert wird und Sie wissen nicht, ob der überhaupt auf die Chemotherapie anspricht. Also das ist jetzt das, was vermehrt so en vogue ist.
Vielen Dank.
Sind noch Fragen aus dem Publikum? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich Herrn Professor Herrmann noch mal recht herzlich danken, auch für die Beantwortung aller Fragen.